Verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Willkommen zur heutigen Episode. Eine kurze Ankündigung. Diese Episode wird in zwei aufgeteilt. Der zweite Teil kommt regulär nächste Woche. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Die schönsten Märchen aus Tausend und einer Nacht. Scheherazade. Einstmal vor langer Zeit lebten zwei Könige, zwei Brüder in einem fernen Reich. Viele Jahre herrschten sie weise und gerecht, der eine im Osten, der andere im Westen. Als aber etliche Jahre vergangen waren, überkam den ältesten König Schahrschiah die Sehnsucht, seinen Bruder im Leben noch einmal zu sehen. Er rief seinen Wesir zu sich und sprach: Du bist mein treuer Diener, mein Freund und mein Vertrauter. Mach dich mit reichen Geschenken auf den Weg zu meinem Bruder am Hofe Samarkands. Lade ihn ein, mich zu besuchen, denn ich sehne mich nach ihm. Sodann sollst du ihm die Geschenke überreichen und ihn auf sicherem Wege hierher geleiten. Ich höre und gehorche, antwortete der Wesir, küsste den Boden vor seinem König und bereitete die Reise vor. Eine Karawane wurde mit Schätzen aller Art beladen, mit seidenen Stoffen und Juwelen und kostbarem Gerät. Dann zog der Wesir hin, bis er zu Schahrzaman, dem Bruder seines Fürsten, kam. König Schahrzaman war der Karawane entgegengeritten und hatte den Wesir mit gebührenden Ehren empfangen. Nun wurden die Schätze und Geschenke im prunkvollen Saal ausgebreitet, und der Wesir küsste den Boden vor dem König und sprach: Erhabener Fürst, euer Bruder sehnt sich danach, euch im Leben noch einmal zu sehen. Auf sicherem Wege will ich euch zu ihm geleiten. Schahrzaman weinte bei diesen Worten und ließ alsbald die Reise vorbereiten. Er bestellte seinen eigenen Wesir als Vizekönig und Statthalter für die Zeit seiner Abwesenheit und machte sich dann mit Dienern, Edlen und Sklaven auf den Weg. Als sie am Abend das Lager bezogen hatten, fiel dem König ein, dass er noch ein wichtiges Zuhause vergessen hatte. Ohne die anderen zu warnen, kehrte er um und ritt alleine zurück. Wie er aber seinen Palast und sein Schlafgemach betrat, fand er seine Gemahlin in den Arm eines Sklaven. Schahrzaman riss voller Zorn und Entsetzen sein Schwert aus der Scheide und tötete die beiden mit einem Schwertstreich. Dann floh er aus der Stadt und kehrte zu dem Lager zurück. Wie konnte mir das geschehen, dachte er. Kaum habe ich die Stadt verlassen, so ist meine Gemahlin mir untreu. In großem Kummer reiste der König nun weiter. Die Speisen schmeckten ihm nicht mehr. Seine Haut wurde fahl, seine Augen trübe. So kam er in das Reich seines Bruders. König Schahrjah freute sich über seine Ankunft, führte den Gast in seine Gemächer und bewirtete ihn dann im prunkvollen Saal. Aber Schahrzaman wollte nicht essen und nicht trinken. »Bruder, was ist dir?« fragte ihn König Schahrjah ein ums andere Mal. »Warum ist deine Haut so fahl, deine Augen so trübe? Sag es mir, damit ich dich zerstreuen oder dir helfen kann.« Aber er bekam keine Antwort. Schließlich sprach König Schahrjah: »Ich will auf die Jagd reiten und du sollst mich begleiten. Dann wird die Farbe auf deinen Wangen zurückkehren und du wirst wieder zu den Speisen greifen.« Aber König Schahrzaman bat, in seinen Gemächern bleiben zu dürfen, und so ritt Schahrjah alleine aus. Um sich zu zerstreuen, setzte sich Schahrzaman nun an ein kleines Gitterfenster und schaute auf die Innenseite des Palastes, wo ein Baum Schatten spendete und ein klarer Brunnen plätscherte. Auf einmal öffnete sich eine kleine Türe und die Gemahlin des Königs Schahrjah erschien mit Sklavinnen und Sklaven, um sich in dem Garten zu ergehen und sich an Liebesspielen zu ergötzen. Als Schahrzaman das sah, sprach er zu sich: »Wahrlich, mein Bruder ist noch unglücklicher als ich. Es gibt keine Treue und keine Ehre auf dieser Welt, und es steht mir nicht an, allein traurig und bekümmert zu sein.« Von da an begann er wieder zu essen und sich im Schlosse umzusehen. Seine Wangen röteten sich und seine Augen schauten klar und freundlich. Wie wundert sich König Schahrjah, als er zurückkam und seinen Bruder gesund und munter fand. »Nun berichte mir«, bat er, »was dich geheilt hat.« Schahrzaman sträubte sich, aber als der Ältere nicht nachließ, erzählte er ihm alles, wie es ihm selbst bei seiner Abreise ergangen war und was er jetzt durch das Gitterfenster gesehen hatte. Das ist nimmermehr wahr, entsetzte sich der Fürst. So lass morgen wieder zur Jagd blasen, bleibe dann aber heimlich bei mir, und du wirst es mit eigenen Augen sehen, schlug Schahseman vor. Die beiden Brüder setzten sich also, nachdem die Jäger ausgeritten waren, heimlich ans Gitterfenster, und wieder erschien die Königin mit ihren Buhlen und Gespielinnen, dass es der König mit eigenen Augen sah. Voller Zorn über die Untreue seiner Gemahlin ließ Schahriar sie mit ihren Dienerschaft hinrichten. Aber das tröstete ihn nicht in seinem Kummer. Und auch als Schahseman in sein eigenes Reich zurückgekehrt war, blieb der ältere Bruder unduldsam und verschlossen. Schließlich rief er seinen Wesir zu sich und sprach: Von nun an sollst du mir jeden Abend eine Schöne des Landes, eine Tochter der Edlen, als Braut zuführen. Am Morgen aber sollst du das Mädchen wegbringen und töten, denn es gibt keine Treue und keine Ehre bei den Frauen. Ich höre und gehorche, sagte der Wesir mit schwerem Herzen. Jeden Tag wählte er nun eine aus den Jungfrauen des Landes, ließ sie als Braut schmücken und kleiden und führte sie am Abend in die königlichen Gemächer. Am anderen Morgen aber geleitete er das Mädchen selbst zum Scharfrichter. So vergingen 3 Jahre und im ganzen Reich erhob sich lautes Weinen und Klagen. Es gab keine Familie, die nicht eine ihrer Töchter dem König hatte ausliefern müssen. Viele flüchteten über die Grenze, um den Unheil zu entgehen. Nun hatte der Wesir selbst 2 Töchter, schön wie der leuchtende Mond über den Hügeln. Scheherazade, die Ältere, war in allen Künsten geübt und hatte fleißig die Chroniken des Landes gelesen. Sie kannte die Überlieferung alter Zeiten und war klug und sprachgewandt. Ihre jüngere Schwester Dunyazade hing mit zärtlicher Liebe an ihr und ließ sich von ihr führen und belehren. Eines Abends sprach Scheherazade zu dem Wesir: »Lieber Vater, melde dem König, dass du mich heute als seine Braut ins Schloss führen willst.« »Mein Kind, du weißt doch, dass dich dort der Tod erwartet,« fragte der Wesir entsetzt. »Ja, Vater, das weiß ich, aber dieses Blutvergießen muss ein Ende haben. Entweder gelingt es mir, den König umzustimmen und den Schrecken zu beenden, oder ich werde mich freiwillig opfern für die vielen jungen Mädchen, die ihr Leben durch ihn verloren haben.« Der Wesir drang in sie, aber Scheherazade ließ nicht von ihrem Vorhaben ab. Schließlich begab der verstörte Wesir sich zum König und meldete, dass er ihm am Abend seiner Tochter als Braut zuführen würde. »Mein Freund«, sprach der König erstaunt, »ich habe dich in allen Dingen ehrlich und zuverlässig erlebt. Deshalb habe ich nicht darauf bestanden, dass du deine eigene Tochter zu mir bringst. Weißt du nicht, dass du sie bei Anbruch des Tages selbst im Henker ausliefern musst?« Der Wesir küsste den Boden vor dem König und sprach: »Wohl weiß ich es, edler Herr, aber das Mädchen beharrt darauf, zu euch zu kommen und gibt nicht nach. Nun so bringe sie her.« Als die Sonne sank, legte Scheherazade ein bräutliches Gewand und ihren schönsten Schmuck an und wickelte sich in einen dichten, golddurchwirkten Schleier. Ehe sie das Haus verließ, rief sie ihre Schwestern zu sich und sprach: »Dunyazade, höre auf meine Worte. Heute Nacht, wenn der König meiner nicht mehr bedarf, werde ich nach dir schicken. Komm in unser Schlafgemach, setze dich zu uns und bitte mich, eine Geschichte zu erzählen, um die Zeit zu vertreiben. So Gott will, wird darin unsere Rettung liegen.« Darauf ließ Scheherazade sich von ihrem Vater in das Schloss und in das königliche Schlafgemach führen. Als nun der König zu ihr kam und den Schleier hob, staunte er über ihre Schönheit. Dann sah er, dass das Mädchen weinte. »Was ist dir?« fragte er. »Edler König«, antwortete Scheherazade, »ich habe eine jüngere Schwester, die ich immer führte und die mich liebte. Erlaubt mir, dass ich sie noch einmal sehe und von ihr Abschied nehme.« Der König stimmte zu und schickte nach Dunyazade. Sie betrat das königliche Gemach und kauerte sich neben das Lager. Als der König bei Scheherazade geruht hatte und sie sich zum Plaudern hinsetzten, fing die Jüngere an: »Liebe Schwester, erzähl uns doch eine von deinen wundersamen und schönen Geschichten, damit die Zeit schneller und angenehmer vergeht.« »Das will ich gerne tun, wenn es unserem edlen König genehm ist«, antwortete Scheherazade. Der König, der von Scheherazades großer Schönheit entzückt war und nicht zur Ruhe kommen konnte, sprach nur: »Erzähle!« Und Scheherazade küsste dem König die Hände, legte seine Füße in ihren Schoß und begann. Wundersame und schöne Geschichten erzählte sie, sodass der König und die kleine Schwester gebannt zuhörten und die Zeit vergaßen. Wenn eine Erzählung zu Ende war, fing Scheherazade gleich eine neue an, bis sie draußen das Morgenlicht dämmern sah. Da verstummte sie, ohne die Geschichte zu Ende zu erzählen. »Wie schön war deine Erzählung, wie lieblich und wie unterhaltsam. Sprich weiter«, rief Dunyazade aus. Ich könnte in der kommenden Nacht weitererzählen, wenn unser edler König mir für diesen Tag das Leben schenken würde, sprach die junge Frau. Der König aber dachte, ich kann und will ihr das gewähren. Sie soll nicht sterben, ehe ich das Ende dieser Geschichte gehört habe. Am Morgen ging der König wie immer in den Divan, wo der Vezier sich schon eingefunden hatte und nun darauf wartete, seine Tochter wegführen zu müssen. Der König sagte aber nichts, ging den Regierungsgeschäften nach, verblieb bis zum Abend und begab sich dann wieder in die königlichen Schlafgemächer, sodass der Vezier sich höchlich wunderte. Dunyasade aber hielt sich bei der Schwester auf und bat, als die Nacht anbrach, »Scheherazade, erzähl uns doch deine schöne Geschichte zu Ende, wenn es der König erlaubt.« »Erzähle«, sagte der König nur. Scheherazade küsste seine Hände und fuhr fort. Die ganze Nacht erzählte sie, immer wusste sie eine neue Geschichte, bis der Morgen dämmerte, und wieder schenkte der König ihr für einen Tag das Leben, um die abgebrochene Erzählung zu Ende zu hören. So vergingen die Tage und die Nächte. Nie wurde der König müde, ihr zuzuhören, und immer weiter verwob Scheherazade die Abenteuer und Begebenheiten ineinander, bis sie tausend und eine Nacht erzählt hatte. Einige der schönsten Geschichten aus ihrem Munde wurden in diesem Buch gesammelt, und wer sie gelesen hat, erfährt am Ende, wie es Scheherazade nach ihren vielen Nächten ergangen ist. Ali Baba und die 40 Räuber. Vor vielen Jahren lebten in einer Stadt zwei Brüder. Ihr Vater hatte ihnen ein kleines Erbe hinterlassen, das die beiden auf schnellstem Weg durchgebracht hatten. Kasim, der Ältere, war Kaufmann und hatte auf dem Bazar mit Seidenstoffen und kostbaren Geräten gehandelt. Er heiratete und seine Frau stammte glücklicherweise aus einer reichen Familie. Sie brachte Kasim eine große Mitgift ein. Der Handel gedieh wieder und sie mehrten Hab und Gut. Der jüngere Bruder, der Ali Baba hieß, war und blieb aber arm. Er lebte als Holzhacker am Rande des Waldes, sammelte jeden Tag Reisig und Brennholz und brachte es auf seinen drei Eseln zum Verkauf auf dem Bazar. Dennoch lebte er zufrieden mit seiner Frau, die ebenso arm war wie er und ihm keine Reichtümer zur Ehe mitgebracht hatte. Einmal war Ali Baba weit in den Wald vorgedrungen, um trockenes Holz zu finden, als er plötzlich einen Zugreiter auf sich zukommen sah. »Was suchen die hier im Wald?«, dachte er. »Das sind gewiss Räuber, die auch mich überfallen werden.« Um nicht gesehen zu werden, trieb er seinen Esel ins Dickicht und bestieg selbst hastig einen Baum, der neben einem hohen, glatten Felsen stand. Das dichte Laub machte ihn unsichtbar, er selbst aber konnte alles sehen. Die Männer ritten bis zu den Felsen, stiegen ab und flockten ihre Pferde an. Ali Baba sah, dass er recht gehabt hatte. Sie waren mit Schwertern und anderen Waffen behängt, und jedes Pferd trug einen prall gefüllten Sattelbeutel. Er zählte und erkannte, dass er mit 40 Räubern zu tun hatte. Der Hauptmann der Bande stellte sich vor den Felsen und rief, »Sesam, öffne dich!« Da wurde plötzlich ein großes Tor in der Felswand sichtbar, und geräuschlos öffnete es sich. Die Männer traten ein und die Wand schloss sich hinter ihnen ebenso lautlos wieder. Lange saß Ali Baba bewegungslos auf seinem Baum. Er wagte nicht herabzusteigen, aus Furcht. Die Räuber könnten in dem Augenblick wieder erscheinen. Endlich fasste er den Entschluss, eines der Pferde zu nehmen und seinen Esel auf kürzesten Wege nach Hause zu treiben. Da öffnete sich der Fels und die Männer traten heraus. Der Anführer rief laut, »Sesam, schließe dich!« Und das Tor schob sich zu und war nicht mehr sichtbar. Die 40 Räuber säumten ihre Pferde wieder auf, legten die leeren Satteltaschen über und ritten davon. Ali Baba folgte ihnen mit den Augen nach und rührte sich nicht, damit nicht ein Räuber umschauen und ihn doch noch erblicken könne. Dann aber packte ihn die Neugierde. Was mochte wohl in den Felsen verborgen sein? Er hatte sich die Worte des Hauptmannes gut eingeprägt und beschloss, selbst nachzuschauen. Ali Baba kletterte von seinem Baum herab, stellte sich vor der Felswand und rief, »Sesam, öffne dich!« Da öffnete sich wieder das große Tor und er trat ein. Hinter ihm schloss der Fels sich von selbst, aber das bedrückte ihn nicht, er kannte ja die Zauberworte. Ali Baba hatte nichts weiteres als eine kleine Höhle erwartet, und was er jetzt erblickte, verschlug ihn im Atem. Eine mannshohe Grotte war aus dem Gestein gehauen worden. Von oben drang durch eine Spalte und Löcher Licht herein, das den Raum erhellte und unermessliche Schätze beleuchtete. Links und rechts sah er gewaltige Ballen schönster Seidenstoffe und hoch aufgeschichteten kostbare Teppiche. Unachtsam hingeworfen lagen dort Berge von Gold und Silber, während daneben Ledersäcke voller Goldtaler aufgereiht standen. Einen solchen Reichtum hatte Ali Baba noch nie erblickt. Hier hatten nicht nur die Räuber, die er gesehen hatte, sondern schon vor ihnen viele Generationen von Räubern ihre gestohlenen Schätze versteckt. Aber nicht lange hielt er sich auf, wusste er doch nicht, wann die Räuber zurückkommen würden. Er achtete nicht weiter auf die Stoff- und Teppiche, auf Schmuck und Juwelen, sondern wandte sich den Geldsäcken zu und trug so viele bis zum Ausgang, als seine drei Eseln tragen konnten. Dann rief er wieder: »Sesam, öffne dich!« und die Wand schob sich beiseite. Rasch holte er die Esel und belud sie mit den Säcken. Dann rief er: »Sesam, schließe dich!« und alsbald war die Höhle verschwunden. Nun packte er so viel Brennholz auf die Goldsäcke, dass niemand sie sehen konnte, und trieb seine Esel dann auf kürzesten Wege nach Hause. »Frau«, rief er leise und eindringlich, als er das Hoftor hinter sich geschlossen hatte, »komm und hilf mir abladen.« Seine Frau kam aus dem Haus. Aber als sie unter den Holzbündeln die Säcke fand und merkte, dass die mit Gold gefüllt waren, wollte sie zu schimpfen anfangen. »Du gottloser Mensch, bist du nun unter die Räuber gegangen? Gewiss hast du dieses Gold gestohlen«, rief sie aus. »Sei still, sei doch still«, mahnte sie Ali Baba. »Hilf mir, die Säcke ins Haus zu tragen, dann will ich dir alles erklären. Nur sei still, dass die Nachbarn dich nicht hören.« In der Stube legte Ali Baba die Säcke auf den Tisch und erzählte alles, was ihm begegnet war. Die Augen seiner Frau wurden groß und größer. Sie schüttelte die Goldstücke heraus und wollte anfangen, sie zu zählen. »Lass das«, sagte Ali Baba ungeduldig. »Hilf mir lieber, ein Loch zu graben, um das Gold vor neugierigen Augen zu verstecken. Ich möchte aber doch ungefähr wissen, wie viel du mitgebracht hast«, antwortete sie. »Ich will laufen und ein Scheffel von den Schwägerin von Kasims Frau ausleihen. Dann kann ich schneller abmessen.« »Besser ist, du lässt das bleiben«, versuchte Ali Baba, sie zurückzuhalten. »Aber wenn du gehen willst, dann rede kein Sterbenswörtchen von dem, was ich dir berichtet habe. Sonst sind wir verloren.« Seine Frau versprach, den Mund zu halten, und ging zu Kasims Haus. »Schwägerin«, bat sie, »sei so freundlich und leihe mir für ein kurzes Stündchen einen Scheffel.« »Einen großen oder einen kleinen?« »Einen kleinen, er wird mir reichen.« »Was kann denn Ali Babas Frau so reichlich besitzen, dass sie es mit Scheffeln messen will?«, dachte die Frau des reichen Bruders. Sie hatte doch nichts als Armut. Und heimlich und rasch schmierte sie auf dem Boden des Scheffels ein wenig Wachs und Teer und brachte ihn zu der Schwägerin. Ali Babas Frau eilte nach Hause und maß die goldenen Taler, die Ali Baba daraufhin mit den Säcken in den Boden versenkte. Nun trug seine Frau den Scheffel zurück und merkte nicht, dass es auf dem Boden des Gefäßes ein Taler am Teer hängen geblieben war. Kasims Frau aber schaute und schaute und traute ihren Augen nicht. Gold, reine Goldstücke hatte die arme Schwägerin mit dem Scheffel gemessen. Sie konnte es kaum erwarten, dass ihr Mann nach Hause kam. »Kasim, Kasim«, begrüßte sie ihn. »Du hast gemeint, du wärst reich? Dein Bruder ist viel und viel reicher. Schau her, was ich in dem Scheffel gefunden habe, nachdem seine Frau ihn ausgeliehen hatte. Gold, reines Gold, haben die beiden mit dem Scheffel gemessen. Nicht genug, dass sie es zählen konnten, nein, mit dem vollen Maß haben sie es gescheffelt.« Und sie zeigte ihm den Taler, der das Bildnis eines längst vergangenen Königs trug. Kasim schlief wenig in der Nacht. Der Neid ließ ihn nicht ruhen. Gleich am Morgen machte er sich auf und überfiel seinen Bruder mit Vorwürfen. »Ali Baba«, rief er aus, »du besitzt solche Reichtümer und lässt es mich, deinen eigenen Bruder, nicht daran teilnehmen.« »Ich weiß nicht, was du meinst. Sprich deutlich«, versuchte Ali Baba, Zeit zu gewinnen. Aber Kasim hat schon die goldene Münze zum Vorschein geholt und streckte seine Hand aus. »Da, das haben meine Frau in dem Scheffel gefunden, als aus deinem Haus zurückgebracht wurde. Sage mir, wie du zu dem Reichtum gekommen bist, oder ich verklage dich bei Gericht.« Ali Baba wusste, dass er gegen seinen älteren Bruder nichts ausrichten konnte, und erzählte ihm alles, was ihm im Wald bei der Felswand begegnet war. Auch die Zauberworten verhehlten er ihm nicht. Kasim fand in dieser Nacht keine Ruhe. Schon vor Tagesanbruch ging er und mietete 10 Maulesel, sattelte sie und führte sie in den Wald zu der Stelle, von der Ali Baba ihm gesprochen hatte. Er konnte es kaum erwarten, die Worte zu sprechen, stellte sich hin und rief: »Sesam, öffne dich!« Da öffnete sich auch vor ihm die Höhle, und staunend betrat Kasim den von Gold und Juwelen funkelnden Raum. Hinter ihm schloss sich von selbst die steinerne Wand, aber Kasim achtete nicht darauf. Gierig wühlte er in den Schätzen und trug so viel Säcke mit Kostbarkeiten zusammen, wie seine Maultiere nur tragen konnten. Dann ging er zum Ausgang, aber in seiner Hast und Raffgier hatte er das richtige Lösungswort vergessen und rief: »Gerste, öffne dich!« Die Wand blieb zu. Vergeblich zählte er nun alle Getreidearten auf, die ihm einfielen. Hirse, Roggen und Reis, öffne dich. Das Wort Sesam war wie ausgelöscht aus seinem Gedächtnis. Er war in der Höhle eingeschlossen. Verzweifelt irrte er durch den Raum, die gefüllten Säcke waren vergessen, er bangte nur noch um sein Leben. Da hörte er draußen Hufgerappel und laute Stimmen und er erriet, dass die Räuber im Anzug waren. In seiner großen Angst drückte er sich gleich neben dem Eingang in eine Ecke, um so beim Öffnen des Felsens schnell hinauszuhuschen. Die Räuber waren an diesem Tag durch den Wald geritten und hatten sich gewundert über die vielen Maultiere, die dort frei herumliefen. Denn Kasim hatte in der Eile vergessen, die Tiere anzupflocken. Nun trat der Anführer vor den Steinwand und rief laut: »Sesam, öffne dich!« Darauf hatte Kasim gewartet. Sobald der Fels sich zur Seite schob, rannte er Kopf voran aus der Höhle und stieß hart mit dem Räuberhauptmann zusammen. Aber auch die anderen Räuber standen dicht gedrängt vor dem Eingang und einer von ihnen zückte rasch sein Schwert und spaltete Kasim mit einem Schlag in zwei Stücke. Dann stürzten die Banditen in die Höhle. Fassungslos starrten sie auf die zugerafften Säcke und trugen sie gleich an ihren Platz zurück. Dadurch merkten sie nicht, dass schon vorher Teile aus der Schatzkammer verschwunden waren. Aber die Frage quälte sie, wie es möglich war, dass jemand in die Höhle eindringen konnte. Niemand außer ihnen wusste doch den Weg dorthin oder gar den Zauberspruch. Um weitere Eindringlinge abzuschrecken, hängten sie die Teile des toten Kasim in die Höhle zu beiden Seiten des Felsentores auf. Dann schlossen sie das Tor wieder und gingen ihrem gewohnten Werk nach. Kasims Frau wartete lange auf seine Heimkehr. Sie bekam es mit der Angst zu tun und warf sich selbst vor, ihren Mann durch ihre Neugierde neidisch auf seinen Bruder gemacht und zu unüberlegten Handeln verführt zu haben. Schließlich lief sie zu ihrem Schwager Ali Baba und klagte ihm ihre Not. Ali Baba versuchte sie zu trösten, aber als die Nacht verstrich, wurde auch er unruhig. Im Morgengrauen nahm er die Esel und zog in den Wald, um seinen Bruder zu suchen. Er trat zu dem Felsen und entdeckte zu seinen Entsetzen Blutspuren auf dem Boden. Dann rief er den Zauberspruch und als sich die steinerne Wand zur Seite schob, sah er den Toten links und rechts hängen. Voller Gram nahm er die Teile ab, wickelte sie in Tüchern und band sie auf einen Esel, deckte sie mit Reisig auch gut zu. Dann belud er die anderen Esel mit Goldsäcken aus den Schätzen der Räuber und begab sich schnell und heimlich nach Hause. Dort gab er seiner Frau die Goldsäcke und bat sie, alles leise und tief in die Erde zu vergraben. Den dritten Esel aber führte er zu dem Hause seiner Schwägerin. Die arme Frau wollte in Jammern und Klagen ausbrechen, als sie die traurige Last erblickte. Aber Ali Baba beschwor sie, leise zu sein, nicht laut zu klagen, damit die Nachbarn nicht aufmerksam würden. Er erzählte ihr, was sich im Walde zugetragen hatte. »Herren«, sagte er, »nun hängt alles davon ab, dass wir verschwiegen sind. Das Schicksal können wir nicht ändern. Aber du sollst nicht einsam und verlassen zurückbleiben. Warte nur die Trauerzeit ab, dann will ich dich nach Sitte und Gebrauch zu meiner Gemahlin nehmen. Meine erste Frau wird dich mit Freundlichkeit empfangen. Sie hat ein gutes Herz.« So versuchte Ali Baba, seine Schwägerin zu beruhigen. Dann überließ er sie ihrer stillen Trauer. Nun hatte aber Kasim eine Sklavin, die hieß Adriana und war ein umsichtiges, überaus kluges Mädchen. Mit ihr beriet Ali Baba, was zu tun und wie das Begräbnis seines Bruders zu veranstalten wäre. Adriana hatte rasch verstanden, warf sich einen dunklen Schleier um und eilte zu einem Kräuterhändler. Dort verlangte sie Himasaft, wie man ihn oft anwendet bei einer gefährlichen Krankheit. »Wer liegt denn bei euch so schwer krank?«, wollte der Händler wissen. Adriana seufzte tief. »Mein Herr, der Kaufmann Kasim, liegt krank auf den Tod. Wir wissen nicht, ob er das Tageslicht noch einmal sehen wird.« So sprach sie und eilte mit dem Saft nach Hause. Am anderen Tag ging sie wieder auf den Bazar und verlangte von den Säften, die man sterben noch versucht, einzuflößen. »Ich glaube nicht, dass mein Herr diesen Tropfen noch zu sich nehmen kann«, seufzte sie. Ali Baba indessen wartete darauf, dass im Haus seines Bruders die lauten Totenklagen angestimmt würden, damit er hinzueilen und an der Begräbniszeremonie teilnehmen könnte. Adriana aber ging am zweiten Tag in aller Frühe unter ihrem dunklen Schleier auf dem Bazar. Die Läden waren noch geschlossen. Nur Baba Mustafa, der Schneider, saß schon bei der Arbeit. Es war sein Gewerbe, Wachsleinwand zu machen und Leintücher zu nähen. Adjana drückte ihm ein Goldstück in die Hand mit den Worten: Lege dir eine Binde um die Augen und folge mir. Der Schneider zögerte, aber Adjana gab ihm noch ein Goldstück. Dann ließ er sich mit verbundenen Augen von ihr führen. Erst im dunklen Zimmer nahm sie ihm die Binde ab und sprach: Da, nähe die Leichenteile zusammen und dazu ein Leichentuch, darin das Begräbnis stattfinden kann. Arbeitest du rasch, so will ich dir noch ein Goldstück geben. Aus Habgier stimmte der Schneider zu, und als es fertig war, führte Adjana ihn mit verbundenen Augen wieder zurück zu seinem Laden auf dem Bazar. Dann bereitete die schlaue Sklavin alles für das Begräbnis vor, verständigte den Imam in der Moschee und ließ die Totengebete lesen. Schließlich gingen sie laut klagend und bauchhäuptig vor dem Trauerzug einher, während Ali Baba und die anderen dem Bahren folgten. 40 Tage blieb Ali Baba zum Zeichen der Trauer zu Hause. Dann brachte er sein Hab und Gut in das Haus seines Bruders und vermählte sich öffentlich mit der Witwe, die nun ein neues Leben anfing. Niemand außer diesen beiden und der Dienerin Adjana hatte von dem Geheimnis erfahren. Der Sohn des Kasim übernahm den Laden seines Vaters auf dem Bazar und wurde ein geschickter Händler. Es geschah aber, dass die 40 Räuber eines Tages wieder ihre Höhle aufsuchten und äußerst erstaunt waren, als sie die Leiche des unglücklichen Kasim nicht mehr fanden. Keine Spur von ihm fanden sie, aber es fiel ihnen auf, dass große Mengen Gold fortgetragen waren. Da sprach der Hauptmann: Wir müssen dieser Sache nachgehen. Außer dem Toten weiß offenbar noch jemand von der Höhle und kennt den Zauberspruch. Und wenn wir ihn nicht finden, wird er all unsere Schätze wegschleppen. Einer der Räuber sprach: Ich will mich als Kaufmann verkleiden und auf den Bazar gehen. Dort werde ich erfahren, ob kürzlich in der Stadt jemand gestorben ist und wo er gewohnt hat. Vielleicht wird uns dies auf die Spur bringen. Wenn ich versage, so will ich mein Leben dafür geben. So tat er, und es trug sich zu, dass der verkleidete Räuber auf dem Bazar in aller Frühe nur den Laden von Baba Mustafa offen fand, der schon an seinen Tüchern arbeitete. Der Räuber grüßte ihn und sagte: Wie ist es möglich, dass du im Dunkeln schon arbeiten kannst, da du doch so kleine Stiche nähst? Ich habe gute Augen, antwortete der Schneider. Die sind so gut, dass ich noch kürzlich in einem ganz verdunkelten Zimmer die Teile einer Leiche zusammengenäht habe. Du meinst wohl, du hast ein Leichentuch genäht? Fragte der Räuber, der seine Ohren spitzte. Nein, nein, frage mich nicht weiter, wehrte der Schneider ab. Da ließ der Räuber ein Goldstück in seine Hand gleiten und sprach: Ich will dich nicht aushorchen, aber du könntest mir das Haus bezeichnen, wo du diese Arbeit getan hast. Das kann ich wohl, sagte Baba Mustafa stolz. Zwar hatte man mir die Augen verbunden, aber ich bin klug und habe meine Schritte gezählt. Und als der Räuber noch ein Goldstück zeigte, nahm der Schneider ihn mit, zählte seine Schritte ab, blieb vor dem Haus stehen, wo nun Ali Baba wohnte, und sagte: Hier muss es gewesen sein. Der verkleidete Kaufmann gab ihm das Goldstück und der Schneider ging zurück zum Bazar. Dann schrieb der Räuber heimlich ein weißes Kreidezeichen an das Hoftor und machte sich auf den Weg in den Wald. Bald darauf verließ Adjana das Haus, um auf den Bazar zu gehen. Sie staunte, als sie das Kreidezeichen sah, und überlegte, dass wohl ein Feind das Haus bezeichnet habe, um es wieder finden zu können. Rasch malte sie auf alle Hoftoren in der Umgebung das gleiche Zeichen und ging dann zufrieden ihrer Wege. Inzwischen hatte der Räuber seinen Hauptmann berichtet, wie er das Haus des Täters gefunden und bezeichnet hatte. Auf Befehl des Hauptmanns gingen nun die Räuber alle auf verschiedenen Wege in die Stadt. Der eine aber führte seinen Hauptmann geradewegs zu dem Hoftor von Ali Babas Haus und sagte: Hier habe ich das Zeichen gemacht. Der Hauptmann sah sich um und entdeckte auf allen Torpfosten das gleiche Zeichen. Welches ist denn hier das Richtige? Fragte er. Der Räuber geriet in völliger Verwirrung und schließlich blieb ihm nichts übrig, als sich wieder im Walde zu versammeln. Dieser hier hat versagt und wird seine Strafe nicht entgehen, sprach der Hauptmann. Was ist jetzt zu tun? Ein zweiter Räuber meldete sich und versprach, das richtige Haus des Täters zu finden. Andernfalls habe er sein Leben verwirkt. Auch er verkleidete sich und der Zufall wollte, dass er wieder den Schneider auf dem Bazar fand. Der Schneider, der auf diese Weise in kurzer Zeit sehr reich wurde, führte auch diesen Mann bis vor das Tor zu Ali Babas Haus und empfing dafür ein Goldstück. Der Räuber wollte schlau sein und bezeichnete das Tor mit roter Kreide. Dann machte er sich auf, um die anderen zu holen. Aber auch Adjana war in der Frühe unterwegs und entdeckte das rote Kreidezeichen. Ohne die Hausbewohner zu unterrichten, malte sie auf allen Hoftoren rote Zeichen und besuchte dann den Basar. So kam es, dass auch der zweite Versuch, das Haus zu finden, misslang. Der Hauptmann kannte keine Gnade und ließ auch diesen glücklosen Räuber töten. Da machte er sich selbst auf den Weg. Nachdem der Schneider ihm ebenfalls das Haus gezeigt hatte, malte er kein Zeichen, sondern prägte sich die genaue Lage des Hauses ein. Er schmiedete einen Plan und sagte seinen Räuber: »Geht und kauft mir 19 Maultiere. Jedes Maultier soll 2 große Ölsäcke an den Seiten tragen, wie sie für Senföl bestimmt sind. Ihr seid 37 Leute, so bleiben 37 Säcke leer, in welchen ihr euch verstecken werdet, der letzte aber wird mit frischem Senföl gefüllt. Ich will mich als Kaufmann verkleiden und das Haus, das ich gefunden habe, am Abend aufsuchen. Ich werde dem Hausherrn sagen, es sei keine Zeit mehr, den Karawanenserai aufzusuchen, und ihn bitten, mich für eine Nacht in seinem Hofe zu lassen. Haltet euch ganz still bis Mitternacht, dann will ich euch ein Zeichen geben. Ihr kommt hervor und wir überfallen das Haus.« So geschah es. Der Hauptmann traf Ali Baba vor seinem Haus und bat ihn, für eine Nacht seine Maultiere im Hof unterzubringen, weil er sich verspätet habe. Ali Baba erkannte ihn nicht und lud ihn freundlich ein, die Nacht in seinem Hause zu verbringen. Die Maulesel wurden in einen Schuppen geführt. Dann rief Ali Baba seine Dienerin Adjana und sagte: »Lass es unserem Gast an nichts fehlen. Bereite ihm ein Essen und ein Nachtlager. Ich werde mich bald zurückziehen. Morgen in der Frühe will ich in das Badehaus gehen. Sage also dem Sklaven Abdullah, dass er reine Kleider für mich bereithält. Und koche du noch eine frische Brühe für mich, die ich nach dem Baden trinken kann.« Ali Baba zog sich zurück. Der Hauptmann aß zu Abend und begab sich dann noch einmal in den Schuppen, um, wie er sagte, nach den Mauleseln zu sehen. Er flüsterte seinen Leuten in den Säcken zu: »Wenn ihr um Mitternacht meine Stimme hört, so schneidet mit euren Messern die Säcke auf und kommt mir zur Hilfe.« Darauf legte auch er sich zur Ruhe. Und Adjana blieb alleine, um die Befehle ihres Herrn auszuführen. Sie nahm ein weißes Gewand hervor und übergab es dem Diener Abdullah, damit er es am anderen Morgen mitnähme. Sie stellte einen Topf aufs Feuer und bereitete die Brühe vor. Als sie aber nachschauen wollte, ob die Brühe schon kochte, merkte sie, dass in allen Lampen das Öl ausgegangen war. »Was soll ich machen? Ich kann nichts sehen«, fragte sie den Diener. »Was machst du dir Sorgen?«, entgegnete der. »Im Schuppen stehen 38 Säcke mit Öl. Geh und hole dir einen Krug Öl. Das wird der Kaufmann dir schon zugestehen.« Adjana begab sich mit der Ölkanne zum Schuppen. Als sie sich dem ersten Sack näherte, meinte der Räuber, der darin säße, es käme der Hauptmann, sie zu holen, und er flüsterte: »Ist es schon Zeit, dass wir herauskommen?« Adjana fuhr zusammen, fasste sich aber rasch und flüsterte geistesgegenwärtig zurück: »Nein, es ist noch nicht Zeit.« »Was mag das sein? Die Säcke enthalten keineswegs Öl«, dachte sie bei sich. Sie verstand wohl, dass etwas nicht stimmte, und ging an allen Säcken vorbei und flüsterte sie jedes Mal zur Antwort: »Nein, es ist noch nicht Zeit.« Dann überlegte sie: »Mein Herr hat diesen Kaufmann aufgenommen, weil er ihn für einen Ölhändler hielt. Er ist aber ein Räuber, der nur darauf wartet, dass er uns überfallen und erschlagen kann.« Als Adjana zu dem letzten Sack kam, fand sie Öl darin. Sie füllte ihre Kanne, kehrte in die Küche zurück und zündete die Lampe wieder an. Inzwischen hatte sie einen Plan gefasst. Sie stellte einen großen Kessel aufs Feuer, ging wieder hinaus und füllte ihn mit Öl aus dem letzten Sack. Dann fachte sie das Feuer an, damit das Öl bald zum Sieden käme. Und als es soweit war, schöpfte sie das kochende Öl mit großen Kannen aus und goss es nacheinander in den 37 Säcken, sodass alle Räuber, da sie nicht entfliehen konnten, zu Tode verbrüht wurden. Das tat sie alles, ohne ein Geräusch zu verursachen, ohne dass die Hausbewohner davon erfuhren. Als sie sicher war, dass alle Räuber tot waren, schloss sie das Haus zu, setzte sich in die Küche und kochte die Brühe für Ali Baba. Wenig später erwachte der Hauptmann, und als er alles ruhig fand, hielt er die Zeit für gekommen, seinen Plan auszuführen. Er ging in den Schuppen und flüsterte: »Nun kommt heraus.« Es blieb aber alles still. »Noch einmal«, rief er, diesmal lauter. Und da immer noch keine Antwort kam, ging er hin und schaute nach, ob die Männer etwa eingeschlafen wären. Zu seinem Entsetzen fand er in jedem Sack eine verbrühte Leiche, und alle Säcke waren siedend heiß. Er erkannte, dass sein Anschlag misslungen war, und aus Furcht um sein eigenes Leben rannte er aus dem Schuppen, kletterte über die Gartenmauer und floh in die Nacht hinaus. Adjana wartete in der Küche, aber alles blieb still. Da Da merkte sie, dass der Ölhändler geflohen war und legte sich ruhig schlafen. Ali Baba und Abdullah machten sich bei Tagesanbruch auf und besuchten das Badehaus. Erst als sie zurückkamen, wunderte sich Ali Baba, dass die Maultiere des Ölhändlers noch immer in dem Schuppen standen. »Warum hat mein Gast seine Tiere noch nicht auf den Markt gebracht?«, fragte er die Sklavin. Adjana bat ihn, zuerst ins Haus zu kommen, und sie reichte ihm die frisch gekochte Brühe. Dann berichtete sie ihm alles, was sich in der Nacht zugetragen hatte, und sagte, »Der Ölhändler war ein Räuber und Mörder, der euch nach dem Leben getrachtet hatte. Als ich in der Nacht ein wenig Öl für meine Lampe holen wollte, entdeckte ich, dass die Säcke der Maultiere kein Öl, sondern seine Spießgesellen enthielten. Ich wollte keinen Lärm machen, habe mit siedendem Öl den Männern den Gar ausgemacht. Da ist der Anführer noch in der Nacht über die Gartenmauer geflohen. Schaut nur selbst nach.« Ali Baba ging hinaus und fand alles, wie es Adriana gesagt hatte. Er sah wohl, dass die Räuber aus dem Wald sein Haus aufgespürt hatten und dass er sein Leben nur dem entschlossenen Handeln seiner Sklaven verdankte. Zusammen mit dem Diener Abdullah grub er ein tiefes Loch und legte alle toten Räuber hinein. Dann ebnete sie den Boden wieder ein. An den folgenden Tagen gab es hin und wieder den Auftrag, ein oder zwei Maultiere auf dem Basar zu treiben, um dort zu verkaufen. So fiel die große Zahl der Tiere nicht auf und niemand erfuhr etwas von dem, was in Ali Babas Haus vorgegangen war. Der Räuberhauptmann war zurück in den Wald geflohen, aber er fand keine Ruhe. Solange Ali Baba lebte, würde der das Geheimnis der Felshöhle kennen und die Möglichkeit haben, seine Schätze, die Schätze von Generationen von Räubern dort wegzuholen. »Ich muss mir den Mitwisser vom Halse schaffen«, dachte er, »und ich kann es nur ganz alleine tun, denn erst werde ich eine neue Bande von Räubern zusammensuchen und mein Gewerbe fortsetzen.« Er verkleidete sich abermals als Kaufmann und setzte sich in die Kaffeehäuser des Basars, um zu horchen, was in der Stadt geschehen war. Aber niemand redete von aufgefundenen Schätzen oder von dem Mord an etlichen unbekannten Männern. Daran erkannte der Hauptmann, wie vorsichtig Ali Baba zu Werke gegangen war. Er beschloss, selbst einen Handel auf dem Basar anzufangen. Mit einigen Ballen der schönsten Stoffe aus der Höhle und mit dem Gold aus seinem Schatz eröffnete er einen Laden und trieb bald lebhafte Geschäfte. Er machte sich die anderen Händler zu Freunden und lud sie zu sich ein oder setzte sich zu ihnen in die Kaffeehäuser. Dazu verfügte es, dass sein Laden dem Geschäft genau gegenüber lag, das von Ali Babas Neffen geführt wurde. Der Hauptmann, der sich Kaufmann Hassan nannte, bemühte sich ganz besonders um den jungen Mann und gewann bald dessen Vertrauen. Und während sie eines Tages plaudernd zusammensaßen, kam auch Ali Baba zu Besuch und erkundigte sich nach dem Befinden seines Neffen. Der Kaufmann Hassan erkannte ihn sofort, während Ali Baba ihn in der Verkleidung nicht entdeckte. »Wer war es, der dich heute besucht hat, mein Freund?«, fragte er den jungen Mann am Abend. »Das war mein Onkel, der gute Ali Baba, der seit dem Tod meines Vaters mit Sorge um mich bemüht ist und dem ich großen Dank schulde«, antwortete der. Von da an war Hassan noch freundlicher zu dem jungen Händler und bewirtete ihn mit köstlichen Speisen und lud ihn oft zu sich ein. Eines Tages sprach der Neffe zu Ali Baba: »Der fremde Händler Hassan hat mir viel Aufmerksamkeit geschenkt und mich des Öfteren zu sich eingeladen. Ist es nicht an der Zeit, die Freundlichkeit zu erwidern? Doch wie soll ich es anstellen? Meine Wohnung ist viel zu klein, um ihn einladen zu können.« Ali Baba wusste gleich einen Rat. »Ich werde dir dabei helfen«, sagt er. »Schließe du am kommenden Freitag deinen Laden, wie es die großen Händler tun, und lade deinen Gönner zu einem Spaziergang ein, damit er die gute Luft atme. Dann führst du ihn wieder zufällig an meinem Haus vorbei und zeigst ihm meine Räume. Ich werde die Dienerin anweisen, ein köstliches Mahl vorzubereiten, zu dem wir ihn dann einladen können. Den Rest überlasse nur mir.« Und so geschah es. Der Neffe und Hassan wanderten durch die Straßen und erreichten bald Ali Babas Haus. »Hier wohnt mein Onkel, der mir geholfen hat, den Laden aufzubauen«, erklärte der Neffe. Der verkleidete Hauptmann frohlockte ihm stille, dass sein Plan so bald gelingen würde, und er fing eine Unterhaltung mit Ali Baba an, der von dem Haus auf und ab ging. Nach einiger Zeit sagte Hassan: »Nun werde ich mich verabschieden.« Aber Ali Baba wollte davon nichts wissen. »Ihr seid heute mein Gast, da ihr meinen Neffen so wohlgetan habt«, beteuerte er. Es half keine Ausrede. Ali Baba lud den Kaufmann zum Nachtessen ein. Aber Hassan sagte: »Mein Arzt hat mir nach einer Behandlung eine strenge Regel für mein Essen auferlegt. Ich fürchte, ich werde euer Haus in Ungelegenheit bringen, denn ich darf keinerlei gesalzene Speisen zu mir nehmen.« »Das lässt sich leicht ausführen«, fiel Ali Baba ihn ins Wort. »Da meine Dienerin die Speisen frisch zubereitet, kann ich ihr jetzt noch befehlen, kein Salz hinzuzufügen. Und Ali Baba ging und überbrachte Adjana den Wunsch seines Gastes. Ich höre und gehorche, sprach Adjana zu ihrem Herrn, aber sie überlegte bei sich, seltsam. Welcher Gast mag wohl einen solch ungewöhnlichen Wunsch äußern? Ich muss ihn mir erst einmal anschauen. Sie bereitete das Essen vor und half dann dem Diener Abdullah, es anzurichten. Adjana kannte den Räuberhauptmann sofort, trotz seiner Verkleidung, und sie entdeckte, da sie ihn genau beobachtete, auch den Dolch, den er unter seinem Gewand verborgen trug. »Das ist der Grund, weshalb dieser Bösewicht kein Salz mit meinen Herren von einem Teller essen will«, dachte sie. »Er sucht eine Gelegenheit, ihn zu töten, und deshalb darf er vorher kein Salz mit ihm essen. Aber ich werde ihm zuvorkommen.« Der Hauptmann indessen wartete ungeduldig auf den Augenblick, da die Diener sich zurückziehen würden und er mit den beiden Männern alleine bliebe. Dann wollte er sein Dolch ziehen, mit einem Stoß Ali Baba töten und durch den Garten fliehen, wie er es schon einmal getan hatte. Sollte der Neffe sich wehren, so drohte auch ihm der Tod. Adjana aber durchschaute seine Absicht, und als das Mahl beendet war, legte sie rasch die Kleider einer Tänzerin an, warf sich einen hauchdünnen Schleier um und steckte seinen Dolch in ihren Gürtel. Dann sprach sie zu Abdullah, »Nimm hier die Schellentrommel und begleite mich beim Tanze. Wir werden den Gästen eine angenehme Unterhaltung zu diesem festlichen Essen bieten.« Sie betraten wieder den Speiseraum und Adjana sagte, »Herr, eure Dienerin ist es nicht wert, sich zu zeigen, aber sie möchte dennoch versuchen, diesen Tag festlich zu gestalten. Erlaubt, dass sie für euch tanzt.« Der falsche Kaufmann ärgerte sich, aber Ali Baba sagte vergnügt, »Ja, bereite du unser Gast ein angenehmes Schauspiel.« Da schlug Abdullah die Rhythmen auf der Schellentrommel und Adjana tanzte mit den anmutigsten Bewegungen, dass es eine Freude war, ihr zuzuschauen. Zuletzt zog sie den reich geschmückten Dolch aus ihrem Gürtel und schwang ihn in großen Kreisen, legte ihn unter ihren Arm, setzte ihn auf ihre Brust, kurz spielte mit ihm. Als der Tanz zu Ende war, nahm sie selbst die Schellentrommel und ging herum, wie es die Spieler tun, um Geld zu sammeln. Ali Baba legte erfreut ein Goldstück in die Trommel und auch der Neffe zeigte sich nicht geizig. Zuletzt kam sie zu dem Kaufmann, neigte sich ihm entgegen und als er mit der Hand nach einer Münze suchte, fasste sie sich ein Herz und stieß ihm blitzschnell ihren Dolch tief ins Herz. Ohne ein Laut sank der Kaufmann tot zu Boden. Ali Baba aber war aufgesprungen und rief entsetzt, »So ehrst du unseren Gast, du Unselige, was hat dich dazu getrieben, dass du in dem Haus Unglück bringst?« »Nicht ich bringe dem Hause Unglück«, erwiderte die Sklave. »Dieser hier ist gekommen, euch zu verderben. Schaut nun nach in seinem Gürtel, wo der Dolch steckt, mit dem er euch zu töten gedachte. Darum wollte er nicht Salz mit euch von einem Teller essen. Er hätte euch nichts mehr antun dürfen.« Ich schöpfe Verdacht und erkannte sogleich den verkleideten Ölhändler, der schon einmal als Mörder hier eingedrungen ist. Ich wusste keinen anderen Weg, als ihm zuvorzukommen. Ali Baba untersuchte den Toten und fand wirklich den Dolch. In großer Dankbarkeit sprach er zu dem Mädchen, »Zweimal hast du mir nun das Leben gerettet. Eine bessere Beschützerin hätte ich nicht finden können. Ich will dir dafür die Freiheit schenken, denn meine Dankbarkeit ist übergroß.« Dann wandte er sich an seinen Neffen und sagte, »Dir gebe ich den Rat, dieses vortreffliche Mädchen zu deiner Gemahlin zu nehmen, denn sie ist treu und klug und von den edelsten Gesinnungen. Zuvor aber lass uns diesen Elenden hinaus in den Garten tragen und tief in der Erde begraben, damit nichts von den Streichen bekannt werden kann.« Nachdem sie den toten Räuber fortgeschafft hatten, warteten sie eine geraume Zeit. Dann vermählte Ali Baba das Mädchen Adjana mit seinen Neffen und feierte ihnen zu Ehren ein großes Fest. Lange Zeit war er nicht im Wald und bei der Grotte gewesen. Als sich aber nichts mehr regte, ritt er eines Tages wieder mit seinen drei Eseln dorthin und suchte die Felswand auf. Er hatte die Zauberworte nicht vergessen und das steinerne Tor öffnete sich. Die Schätze lagen unverändert da, woran Ali Baba erkannte, dass von den Räubern keiner mehr am Leben war. Da nahm er so viel mit, wie er brauchte, für ein angenehmes Leben. Später lehrte er seinen Kindern und Kindeskindern die geheimen Worte. Und alle lebten in Reichtum und Zufriedenheit. Das Märchen ist aus, wir gehen nach Haus und ruhen uns aus. Rabbit, die Märchensammlung und mehr.